Du bist unvergleichlich gut. Wir kommen zu dir als deine Gemeinde und wir sagen einfach, dass du gelobt sein sollst, dass du gepriesen sein sollst. Dir gebührt alle Ehre, Jesus. Du bist der Herr und du bist der Grund und die Ursache, warum wir hier zusammenkommen, Jesus. Wir erheben dich, wir schauen auf dich, Jesus, denn du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du bist das Alpha und du bist auch das Omega, Jesus. Und so danke für deine Gegenwart, danke, dass du da bist, weil du das in deinem Wort verheißen hast, Jesus, und dein Wort bleibt für immer bestehen, Jesus. Danke für all das, was du, wie du uns schon im Lobpreis begegnet bist und wir freuen uns auf darauf, wie du uns heute noch begegnen wirst in deinem Wort und in der Gemeinschaft, die wir miteinander haben werden. Amen. Amen. So, danke, das liebe Lobpreisteam. Genau, schön. Herzlich willkommen an alle. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist ein schöner Frühlingstag. Ne? Und Frühling hat immer etwas Neues, ein neuer Anfang. Und Frühling kommt ja immer nach dem Winter. Ne? Und wir hatten als Gemeinde ja bestimmt mindestens einen sehr harten Winter. Ne? Amen. Und der Winter ist wichtig, damit viele Dinge absterben, die sterben müssen. Ja, und aber irgendwann kommt die Sonne und irgendwann kommen die Knospen und das ist auch natürlich und normal und Jesus ist unsere Sonne, ja, und wir brauchen Jesus und wir wollen Jesus und wir brauchen ihn, dass er kommt und dass er mit uns ist und mit uns Gemeinschaft hat. Es gibt also ganz normal, also ich will euch eigentlich alle ermutigen, dass ihr Donnerstag kommt, weil wer Donnerstag da ist, der erfährt am meisten von der Gemeinde. Ne, wir haben eine gute Zeit immer Donnerstag, diesen Donnerstag war auch gut. Da hören wir auf das, was Gott so gerade tut und da erfahrt ihr auch so die Herzen der Leiter, die reden dann meistens viel direkter und viel konkreter als hier. Also wenn ihr das könnt, kommt einfach zum Beten und auf Jesus schauen und darauf zu hören, was Gott gerade tut. Nächste Woche Sonntag werde ich predigen und ich werde eine Herzenspredigt halten. Das will ich das mal so sagen. Es wird darum gehen, was war und was ist und was Gott tun will. Ne, nicht was ich tun will, sondern was Gott tun will. Ne, und genau, ich habe das in letzter, als wir in Singapur waren, habe ich das gesehen, dass es gut ist, wenn ich einfach euch mein Herz mitteile, ja, was Gott eigentlich die letzten 10 Jahre hier gemacht hat. Ne? Und daher, das ist, wir werden, ja, ich bin da sehr, sehr selber gespannt. Ich habe angefangen, Dinge aufzuschreiben und viele Dinge kommen. Aber ich kann euch eins sagen, ne? Ob das, so vielleicht schon mal so als Vorgeschmack, ob unser Versagen, wenn wir zu Gott kommen, zählt nicht, aber auch unsere Erfolge, die wir hatten, zählen nichts für morgen. Ne? Gott möchte, Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Ne? Gottes Gnade ist, müssen jeden Tag neu beginnen. So. Und daher, es geht nicht darum, um sozusagen irgendwelche Wunden zu zählen oder irgendwelche Siege zu feiern, sondern es geht darum, zu gucken, wo kommen wir her und was hat Gott uns gegeben hat und wo wollen wir hin. Deswegen will ich eigentlich jeden, der zur Gemeinde sich irgendwie zugehörig fühlt oder noch nicht genau weiß, ermutigen, dass er auch kommt. Weil der wird ein, auf jeden Fall also mein Herz hören und was Gott gemacht hat und was er tun möchte. Deswegen, es wird bestimmt spannend. Ansonsten Donnerstag, wirklich, Donnerstag ist echt gut. So, Daniel Koop, er will sich verabschieden. Daniel war sehr lange da. Er sagt was und dann sage ich was.
Ja, ist gut. Hallo Geschwister. Ja, ich glaube 4 Jahre war ich jetzt mit euch. Jetzt fängt ein neuer Lebensabschnitt in meinem Leben an. Ich habe mich wieder meiner Heimatgemeinde angeschlossen. Da haben sich Türen geöffnet in der letzten Zeit und die habe ich genutzt. Ich meine, ich wollte eigentlich immer Verbindung haben, aber war nicht möglich. Und jetzt hat sich einiges verändert, das ist gut. Und ich habe euch lieb und möchte gerne im Frieden gehen und auch im Segen. Genau. Und also ist es, das Schöne ist, ich darf immer wieder mal kommen. Und das werde ich auch versuchen. Ja.
Also, Frieden und Segen hast du. Weil Jesus ist unser Friede und auch unser Segen. Und ich will mich, also wir wollen uns bei dir bedanken für all die Arbeit, die du gemacht hast. Ob das in der, glaube ich, Horde Davids hast du da mitgemacht mit ihm. Ab und an warst du dabei, dann hast du mit meiner Musik mitgemacht. Ich wusste gar nicht, dass du es heute Tschüss sagen willst, aber was mir sagen anfällt, dann fällt mir ein, orangene Jacke, ja, wo du immer dann die Leute mit den Autos eingewiesen hast. Beim Jugendgottesdienst hast du mitgemacht. Umzüge. Wenn euch was einfällt, wo wurdet ihr doch gesegnet von Daniel? Auf dem Bau geholfen. Fußball. Organisiert. Ah? Renovierung. Jugendfreizeit. Cool.
Wir hatten mal eine.
Ah. 15 Leuten. Hat jemand noch? Also wenn euch was einfällt. Ich weiß, dass du ein wichtiger Teil von uns bist und auch bleibst, auch wenn du dich woanders jetzt mit anderen Christen triffst, wir sind doch alle eins. Daher sehen wir, tut es uns schon ein bisschen weh, wenn wir dich nicht mehr sehen werden. Aber wir freuen uns für dich, weil Gott dir einen neuen Bereich hat, wo du halt dienen kannst. Und ja, wir segnen dich. Peter, Helmut, kommt ja mal nach vorne. Wir senden dich in Frieden aus.
Ja.
Und auf unsere Verantwortung, so sagt man immer, auf eigene Verantwortung, nein. Gemeindegründungsprojekt, nein, Spaß. Okay, Jesus, wir danken dir für Daniel, wir danken dir für all das, was du in seinem Leben tust. Und Jesus, wir danken dir für den Segen, den wir von ihm empfangen haben, Jesus. Wir danken dir, dass er dein Kind ist und dass du einen wunderbaren Plan für sein Leben hast, dass du eine Berufung auf seinem Leben hast, dass durch ihn Menschen zum Glauben kommen werden, Jesus, dass viele junge Leute durch sein Leben verändert werden. Und da sprechen wir in dich hinein. Gott wird dich benutzen, junge Menschen zu erreichen. Gott wird dich benutzen, Leute zu Jesus zu führen und sie zu Jüngern zu machen. Danke, Jesus, für diesen wunderbaren Bruder. Und wir segnen ihn als Gemeinde und wir segnen ihn und senden ihn aus in das Werk, was du für ihn vorbereitet hast. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Amen. Amen. Danke. Genau. Roland, es sind noch so viele Plätze frei, du darfst reinkommen. Hallo, Roland. Genau. Wir machen jetzt eine Kollekte einsammeln. Und die Kollekte, heute ist ja André Peters bei uns. Wir haben so einen Brauch eigentlich, der gut ist, dass wenn jemand bei uns predigt, dass wir ihn segnen. Und wir wollen die Kollekte heute komplett André geben. Genau, ist ein Liebesgeschenk. Kann er mit seiner Frau ausgehen oder irgendwas machen, was ihm Spaß macht. Oder bei der Männerarbeit eine Runde Tee ausgeben. Vielleicht kann ja André ein bisschen was von sich erzählen, was er alles so macht gleich. Aber wir sind vielleicht für die Leute, die André nicht kennen, Helmut und ich, wir sind sehr, sehr gesegnet gewesen von André vor vielen, vielen Jahren. Und wir wären wahrscheinlich nicht da, wo wir sind, wenn wir André nicht kennengelernt hätten. Und ja, wir wollen ihn ehren als ein Vater und ein Mann Gottes. Genau, der ein Wort von Gott hat. Genau, und er wird gleich zu uns sprechen. Johann ist unser Kaffeebeauftragter. Er verdient einen Applaus, weil keiner von euch sich gemeldet hat. Johann, komm. Johann ist unser Kaffeebeauftragter. In Deutschland muss es einen Kaffeebeauftragten geben. In China gibt es Teebeauftragte. Bei uns in der Gemeinde gibt es einen Kaffeebeauftragten. Aber wir können dafür beten.
Ja, also wir möchten ja zweimal im Monat, also jeden zweiten Sonntag hier Kaffee haben, erst einmal und dann schauen wir. Schön ist dann auch, wenn man noch ein paar Mitarbeiter hat. Von daher, ich habe hier eine Liste oder auch zwei vorbereitet, da könnt ihr euch gerne eintragen. Das ist auch ziemlich wenig zu tun und zwar auch dann eben auch selten, sagen wir mal, wir machen vier Grüppchen, und dann heißt das für jeden, er ist nur einmal in zwei Monaten dran, halt, voraussichtlich. Ja, Und dann geht es einfach darum, ein paar Sachen aufzustellen und wenn mal Geschirr anfallen sollte, ein bisschen so Teller und ein paar Tassen, die abzuspülen, wobei wir eigentlich ja auch die Pappbecher nutzen wollen, halt, die wir ja auch haben. Genau. Und dann tragt euch doch einfach hier ein, Name und Handynummer, damit ihr auch erreichbar seid. Ihr könnt vorzugsweise eintragen, wenn ihr unbedingt mit irgendjemandem zusammen in einer Gruppe sein wollt. Könnt ihr machen, ist aber ja, euch überlassen. Ich lasse hier einfach jetzt mal rumgehen. Dankeschön.
So, danke Johann. Der Herr segne dich dafür. Das Beamer-Team trifft sich heute im Anschluss da hinten am Beamer. Soll ich euch von Helmut sagen. Genau. Und jetzt kommt Eduard. Und er singt mit den Kindern. Oder was machst du?
Ich mache erstmal eine Ansage. Und zwar haben wir am Freitag eine Kinderdienstmitarbeitersitzung, so eine Teamsitzung, wo wir dann die nächste Themeneinheit besprechen, wo wir Thema wird auch Disziplin im Kindergottesdienst sein. Also gibt es immer einen kleinen Input. Und wer Interesse hat und sagt, okay, ich könnte mir das vorstellen mit Kinderarbeit, ich möchte mal reinschauen, wer denn alles so da ist und auch wie das so abläuft, das Ganze, der ist herzlich eingeladen, am Freitag einfach mal vorbeizukommen und zu gucken. Und euch steht es natürlich auch frei, wenn ihr Lust und Interesse habt, auch einfach mal so mitzumachen im Kindergottesdienst. Genau. Also Freitag 19.30 Uhr bei mir in Erlinghausen, Hellpup im Elkenkamp 6. So, jetzt dürfen die Kinder einmal nach vorne kommen. Die können nämlich ein ganz tolles Lied, aber die spielen so toll gerade. Die sind im Kinderraum. Wir können auch zum Schluss singen, aber ich dachte, wir können das hier vortragen mit den Kindern, ein Spiel, aber ja, die müssen eh gleich in den Kindergottesdienst, also so oder so. Wenn die Eltern sich verantwortlich fühlen. Ich glaube, das ist zu wiggelig nachher. So, ihr dürft jetzt mal auf die Bühne kommen, weil heute gibt es nämlich keine Kindergeschichte für euch. Heute habe ich mir überlegt, heute machen wir mal was für die Erwachsenen. Kommt mal hoch. Und zwar, ich finde, ihr könnt ganz toll das Lied Vater Abraham singen. So, ihr kommt jetzt alle mal hier vorne hin. Hier ist ganz viel Platz. Kommt mal her, Philea, Eva, David, Raffi. So, und jetzt zeigen wir den Erwachsenen mal, wie das geht. Viel näher nicht, wir brauchen dafür Platz. Ne? So, Helmut singt auch mit. Vater Abraham hat viele Kinder.
rechter Fuß.
So, Kinderstunde.
Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich euch allen und freue mich mal wieder hier in eurer Mitte zu sein. Erstmal wollte ich ein paar Grüße von Matthias und Magdalena weitergeben und den Kindern. Wir waren vor ein paar Wochen bei ihnen da, hinter Hannover da, zwischen Hannover und Wolfsburg, irgendwo da, da wo die Welt noch heile ist. Wir waren in der Kirche. Der Pastor hat gepredigt und ich merkte, er glaubt selber daran, was er sagt. Und das war eine evangelische Kirche, aber der Pastor hat wirklich den Glauben im Herzen, habe ich so gemerkt, da gibt es noch Leben. Und ja, vielleicht ist das Seltenheit, ich weiß nicht, aber die haben da eine intensive Zeit, die lernen viel, sagt Matthias und Magdalena, und die werden zu einer Konferenz bald fahren, eine Gebetskonferenz oder so, im Ausland, und dann kommen die wieder zurück, eine Woche ist das oder so, und irgendwann dann haben sie eine Einsatzwoche, und dann im Juni wahrscheinlich, oder Juli, ich weiß nicht genau, im Juni geht es dann, aber die wissen wir noch nicht wann genau. Ja, diese Veränderung tut ihnen auch gut, sagen die. Ja, wir haben auch, wir leben so, wie es sich ergibt. Wie Gott das führt. Gott hat keine Interesse an künstlichen Sachen. Ja? Und überhaupt das Verlangen und das Vollbringen, auch die Idee, auch die Initiative, alles muss von ihm stammen. Und meistens passt es nicht in unserem Kram oder in unserem Verstand, was er tut. Wie meistens erklären wir es später. Und ich will heute über etwas reden, über ein Gesetz, was die Juden oder ja, ein Gebot, was die Juden von Gott bekommen haben, das sie sehr streng mussten ausführen. Oder überhaupt alle Gebote und Sitten auch. Vieles, was Israel von Gott so bekommen hat, in ihrem Alltag zu machen, das hat eine geistliche Bedeutung. Ihre Feste und so weiter. Und dieses Gebot hat auch eine sehr tiefe geistliche Bedeutung. Das ist die Beschneidung. Ein sehr schmerzhaftes Gebot, besonders wenn das im Erwachsenenalter geschieht. Aber es geht hier um die geistliche Bedeutung der Beschneidung. Es gibt eine sehr ausführliche Meinung von Paulus und so, was Beschneidung eigentlich bedeutet. Martin Luther hat mal gesagt, dass für sein eigenes Herz hat er mehr Angst als für den Papst mit seinen ganzen Kardinälen. Der hat was verstanden. Weil unser Herz ist manchmal unberechenbar. Wir kennen unser Herz nicht. Gott sagt in Jeremia 17, trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Jeremia 17, 9. Also das Herz des Menschen, gefährliche Sache. Der König David, ich weiß nicht genau, wann er diesen Psalm geschrieben hat. Ich schätze mal, der hat das geschrieben nach seinem Fall, wo er gesündigt hat und sehr tief gefallen war und selber wahrscheinlich erschrocken war, dass er für sowas fähig ist, der Gott so gut kannte. Und er betet zu Gott: Herr, erforsche mein Herz. Erforsche mein Herz und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob ich nicht auf dem falschen Weg bin. Also er war sich nicht mehr sehr selbstsicher über sein Herz. Er sagte: Prüf mich. Ich weiß nicht, was da wirklich drin ist. Und meistens kann man das Herz auch mit unserem Unterbewusstsein vergleichen. Weil oft reagieren wir aus dem Unterbewusstsein, sind dann selber überrascht: Wieso habe ich so reagiert? Warum habe ich das gemacht? Und dann kommt in Kolosser, ich lese noch ein paar Bibelstellen. Kolosser 2, 11 steht: In ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten worden. Ha, hier kommt die geistliche Bedeutung. Wir sind beschnitten worden in Christus. Mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt in der Beschneidung durch Christus. Wie geschieht das? Es gibt noch eine andere Beschneidung, die die Bibel sagt über diese Beschneidung. Johannes 15 spricht Jesus über den Weinstock und die Reben. Und er sagt, jede der Rebe wird beschnitten, die Frucht bringt, damit sie noch besser Frucht bringt. Ich war vor kurzem, voriges Jahr war das, Ende Sommer in Kirgisistan, und ich übernachtete bei meinem Bekannten, Freund so. Und dann habe ich mich erinnert, der hat einen guten Weingarten gehabt. Dann bin ich morgens raus, wollte mal schauen, was da ist, weil die Zeit war reif für Weinzeit. Und dann bin ich im Weingarten rein. Und da hangen eine ganze Menge kleine Früchte, die nicht sehr appetitlich aussahen. Und die waren sehr klein und sehr nicht so appetitlich. Ich habe die probiert, aber die schmeckten nicht so gut. Schmeckten zwar süß, aber die waren nicht sehr appetitlich. Und da habe ich ihn gefragt: Was hast du mit deinem Weinberg gemacht? Und da kam die Antwort: Nichts. Weil er nichts gemacht hat. Wurden die so. Also man muss nichts machen und dann werden die Wein verkümmern die. Weil die unfruchtbare Äste, die unfruchtbare Reben, die nehmen die ganze Saft langsam weg, die schießen hoch, die entwickeln sich sehr schnell. Und die Saft geht, die zu der Frucht muss gehen, schlucken einfach diese unfruchtbare Reben. Und ich habe mal einen gefragt, in Kirgisistan, wo ich gelebt auch habe, da sind ja auch die Obstbäume, die werden ja auch immer beschnitten, regelmäßig. Und ich fragte mal einen Freund, der die beschnitten hat: Wie erkennst du, im Frühjahr wird das, also im März, im Februar fängt er an zu beschneiden. Wie erkennst du die Fruchtbaren und Unfruchtbaren? Vielleicht schneidest du auch die Fruchtbaren weg, sage ich, weil jetzt noch keine Knospen nicht mal sind. Sind ja keine Früchte. Wie erkennst du die? Oh, ganz einfach. Die Äste, die ganz steil hochschießen, die sind 100% unfruchtbar. Die kannst du abschneiden. Die sich neigen, das sind Fruchtbare. Und dann musste ich nachdenken. Ist das doch nicht so in unserem Leben? Wenn wir hoch hinaus wollen, wenn wir streben nach Großem, nach hoch hinaus, nach sichtbaren Großen, hoch zu sein, höchstwahrscheinlich sind wir dann für Gott unfruchtbar. Das ist auch in den Feldern so. Habt ihr mal gemerkt, wenn die Ernte vor der Ernte, wenn die Ernte schon reif ist, bevor die abgeerntet wird, gehst du auf ein Feld und siehst ab und zu, danke, das ist gut, ab und zu die Reife, die stehen alle gebeugt, die reife Ähren. Und ab und zu steht ein Helm so ganz steil und gerade. Und der ist ganz leer, weil der sein Kopf nicht schwer ist, der ist leer und deswegen steht er so gerade. Also hat was, eine, da gibt's, da ist eine Parallele zwischen diesen Dingen. Nach der Beschneidung sieht der Weinstock, auch der Obstbaum, nicht sehr erfolgreich aus. Habt ihr mal gesehen, einen beschnittenen Weinberg? Ich war mal im Süden hier in Deutschland und ich guckte, das war auch im Februar, Anfang März, ich guckte, wer hat hier gewütet? Wer hat sich hier lustig gemacht über den Weingärten? Und dann wurde mir gesagt, nein, du wirst im Herbst sehen, was er bringt. Es wurde nur das Unfruchtbare weggeschnitten, aber war nicht mehr viel geblieben. Und ich sage euch, und ich predige euch hier keine Predigt, ich erzähle es aus meinem Leben. Was ich erzähle hier, das ist mein Leben. Und ich weiß, wenn Gott beschneidet, dann ist von außen nicht mehr viel Pracht zu sehen. Dann schrumpft alles. Alles Sichtbare schrumpft. Und das tut schrecklich weh. Das manchmal schmerzt das schrecklich. Und dann sagst du Gott, genau gerade dann, wenn du denkst, wenn deine Krone so groß und mächtig scheint und du denkst, jetzt fange ich an, jetzt ist der Erfolg sehr nahe oder schon da, dann kommt der Weingärtner mit der Schere und dann sagst du, oh Gott, aber nicht jetzt, aber nicht das. Das ist genau unpassend jetzt. Mein Freund, ein Jude, der hat auch in seiner, also hat einige Gemeinden gegründet, hat arbeitet mit jüdischen messianischen Gemeinden, er ist Pastor. Und in seinem Leben, als er gerade schon sehr bekannt wurde und so eine junge Gemeinde angefangen hat wieder, und dann ging seine älteste Tochter ganz schiefe Wege. Und er war so verzweifelt, er hatte fast einen Herzinfarkt. Er sagte, ich will alles schmeißen. Ich kann meine eigene Tochter, mein eigenes Haus nicht vorstehen. Was soll ich den Menschen sagen? Oh, sage ich, das ist eine sehr, sehr gute Zeit für dich. Jetzt der unpassendste Moment, wo er schon so bekannt war, so erfolgreich war. Und jetzt kommt sowas. Und er versucht in jeder Form diese Tochter irgendwie zu besänftigen, zu beschwingen. Aber das klappte nicht. Ich sage, das ist Gottes Haar, Gottes Schere. Lass die Tochter in Ruhe. Rede mit dem. Das ist seine. Das ist nur die Schere, aber die Hand. Das ist der Meisters, der Weingärtners Hand. Und interessant, dass Beschneidung passiert nicht nur einmal im Leben bei den Obstbäumen und bei den Weingärtnern. Die ist regelmäßig, die Beschneidung. Wir merken nicht, wie schnell. Wir mit unfruchtbaren Ästen bewachsen werden, weil der Baum kann die selber nicht sehen. Sonst würde er wahrscheinlich keine Säfte an diese Äste spenden. Der Weingärtner sieht die ganz klar und ganz schnell. Und deswegen, meistens können wir das nicht sehen. Aber er sieht das. Und er tut gut daran, wenn er die Schere in die Hand nimmt. Aber für uns ist das natürlich unpassend und sehr schmerzhaft. Wisst ihr, Frucht und Erfolg, das ist nicht eins und dasselbe. Frucht kann auch als Erfolg gesehen sein. Und Erfolg kann auch als Frucht gesehen sein. Aber meistens ist das was anderes. Erfolg entsteht durch unsere Fähigkeit, durch unsere Investition, durch unsere Anstrengung, durch unsere Talente, durch unsere Tätigkeit. Manchmal unermüdliche Tätigkeit, aber durch viel Anstrengung. Aber Frucht entsteht nicht so. Frucht entsteht in der Stille, in der Intimität und braucht keine Anstrengung. Frucht ist immer, Erfolg kann auch einer machen. Frucht, für Frucht müssen immer zwei sein. Das Männliche und das Weibliche. Frucht können wir nicht produzieren. Für Frucht müssen zwei sein. Wir sind ja nur die Utroba, das Mutterleib, was die göttliche ist, ich meine das bildlich, das austragt, was nicht von uns stammt. Das ist Gottes Same, Gottes Geist. Er produziert die Frucht. Nur mit ihm in Verbindung entsteht Frucht. Und das ist meistens Beziehung mit ihm. Das ist nicht unser Dienst, sondern zuerst, sondern die Beziehung mit ihm. In der Intimität, in der Stille, in der Eins zu Eins. So entsteht Frucht, und die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, das ist nicht Ergebnis unserer Tätigkeit oder Leistung, sondern die Folge unserer Beziehung. Stimmt das? Wir übernehmen das in der Beziehung, diese Eigenschaften. Erfolg muss erarbeitet werden. Frucht, das ist die Folge einer Nähe, wie schon gesagt. Aber lass uns zurück zur Beschneidung. Gott hat Israel ein Gebot gegeben, damit alle männliche Geschlechter beschnitten werden. Aber was hier geistlich bedeutet, das ist keine Beschneidung der Geschlechtsorgane, sondern das ist die Beschneidung unseres Herzens, unsere alte Natur. Und das betrifft wie Frauen, so auch Männer. Also geistliche Beschneidung müssen sich auch die Frauen entziehen oder aussetzen. Das ist allgemein für jeden Mensch, der mit Jesus lebt. Und er ist interessiert an Frucht, aber er weiß, dass ein Prozess, bevor die Frucht kommt, muss was anderes geschehen. Und die Frucht, das ist einfach eine Folge. Es ergibt sich von sich selbst. Die Beschneidung war, wie war das? Das war nur die Vorhaut wurde beschnitten. Gott schneidet nicht unser Herz ab. Die Bibel sagt, die Vorhaut unseres Herzens. Was bedeutet das? Er schaltet nicht unser Verstand aus, sondern verändert unser Denken. Er schaltet nicht unsere Gefühle aus, sondern verändert sie. Unser Wille schaltet er auch nicht aus. Wir sind mit ihm. Wir wollen genau das, was er will. Er verändert unser Willen. Also er schneidet nicht das Herz ab, er verändert das. Das ist, was bedeutet, nicht das Herz abschneiden, sondern nur die Vorhaut, das Fleisch. Ich meine jetzt nicht das physische Fleisch, sondern unsere Natur, sündhafte, stolze. Und obwohl die Beschneidung mit viel Schmerz verbunden ist, auch physisch, aber nur nach der Beschneidung werden Isaac geboren. Also wir sind fähig nach Erfolg. Also Ismael war ein Erfolg, aber nicht für Gott. Und er wurde zum Verhängnis, auch für Abraham und für seine Nachkommen. Wenn wir uns diese Prozesse entziehen, wenn wir die versuchen zu vermeiden, dann müssen sie doch irgendwann nachholen. Das ist nicht umzugehen. Uns scheint das so in der Beschneidung, als ob Gott gegen uns arbeitet. Wir strengen uns an, wir tun alles Mögliche und das geht alles den Bach runter. Und uns kommt es vor, dass Gott gegen uns ist. Aber genau so kommt es wahrscheinlich den Weinberg auch vor, wenn der Weingärtner den Weinberg beschneidet, dass der Weingärtner gegen uns ist. So kommt es den Bäumen wahrscheinlich auch vor. Aber das ist nicht der Fall. Nur uns kommt es so vor. Gott sagt, nachher wirst du erfahren. Jetzt weißt du nicht, was ich tue. Nachher wirst du erfahren. Ich denke, dass die Beschneidung auch mit vielen anderen Dingen vergleichbar ist, wo unser Leben schrumpft, wo vieles verbrennt. Es wird ein Richterstuhl Christi geben, sagt die Bibel, und da wird Feuer sein. Das wird das Feuer des Gerichts sein. Nur die Gemeinde wird, die Ungläubigen, die werden durch dieses Feuer gehen und vernichten, die werden umkommen, die werden verloren gehen. Die Gemeinde wird das gleiche Feuer erreichen, nur die werden nicht verloren gehen, weil der Fundament Christus war. Die Bibel sagt, es gibt keinen anderen Fundament, als ich gelegt habe, sagt Paulus, das ist Jesus Christus. Jetzt schaut, wie ihr baut auf diesem Fundament. Stoppel, Stroh, Stein, Gold, Silber, Edelstein und so weiter. Das Feuer wird es dann zeigen. Wenn jemand sein Werk verbrennen wird, wird er Schaden erleiden. Aber er wird gerettet, wie durchs Feuer, wie ein Brand durchs Feuer. Warum? Weil Christus Fundament war. Aber seine Werke, sein Leben, dieses Gebäude wird verbrennen. Wer bestehen wird, welches Gebäude, der wird einen Lohn bekommen oder der wird von Gott belohnt. Ja. Und ich sage so, wem Gott besonders gnädig ist in diesem Leben, dem schickt er das Feuer schon hier auf Erden. Und Gott sagte mal zu mir, versuch nicht, dieses Feuer zu löschen, was ich angezündet habe, damit du dir die Überraschungen im Himmel ersparst. Überlass nichts für den Himmel. Wenn ich es versuch nicht zu löschen. Das war unwahrscheinlich schwer. Gott hat sein Ziel. Aber wenn wir überlegen, dann ist ja besser jetzt, dass wir im Himmel keine Überraschungen erleben. Ja? Weil da wird alles neu überprüft. Und nach dem Inneren, nicht nach dem Äußeren. Nicht nach dem, was die Augen sehen, nach dem, was die Ohren hören. Das wird eine andere Überprüfung sein. Das wird eine Prüfung unserer Motive sein und eine Überprüfung, von wem stammt sein, wer war der Initiator seines ganzen Wirkens? Wer war der Initiator von den Ideen, von den Projekten, von alles, was er bewirkt hat? Wenn das seine Initiative war, für Gott natürlich, aber Gott hat kein Interesse an das, was wir selber produzieren. Abraham ist der beste Fall. Ja? Er wird nicht erben. Was Fleisch produziert, wird nicht erben mit dem Geist. Und Gott hat gute Absicht mit uns. Lasst uns näher betrachten diese Herzensbeschneidung von einigen Männern in der Bibel, damit wir das auch besser verstehen in unserem Leben. Jemand sagte so, Gott zerbricht uns oder zerstört uns in dem Punkt, wo unsere Stärken sind. Die Gemeinde, die sucht Menschen, die fähig sind, die Stärken haben. Die sucht Gaben, die sucht Menschen, damit das Werk vorangeht. Gott zerstört genau da, wo unsere Stärken sind, was die Menschen gebrauchen wollen, das zerstört Gott. Und wir haben genug Beispiele. Mose, das war ein Mann, steht geschrieben, er war fähig in Wort und Tat. In Apostelgeschichte steht das. Ja, und Gott hat ihm gerade in seiner Stärke, er war ein starker Organisator, ein starker Leiter. Er dachte voll, er war voll überzeugt, er kann mit seiner Fähigkeit, mit seiner Ausstrahlung, mit das, was er fähig war, er kann die Menschen mitreißen. Er war voll überzeugt, dass, der steht auch geschrieben in Apostelgeschichte, wo der Stephanus die Geschichte Israels erzählt, sagt er, dass Mose, er dachte, dass die Brüder werden ihm folgen, die werden glauben, die werden verstehen, dass Gott mit seiner Hand sie retten will. Und in diesem starken Punkt musste Gott ihn zerstören. Später sagte er, ich habe nichts, ich kann nichts, ich habe keine Chance, ich habe keine Sprache, meine Sprache ist, ich kann keinen begeistern. Er war am Ende mit seinem eigenen. Jakob war auch ein Mann mit einem starken Charakter. Und Gott musste ihn zu diesem Punkt bringen, wir kennen die Geschichten, wo er ihn berührte und wo seine Stärke, auf was er hier sich verlassen hat, seine Schlauheit, seine Überlegenheit, seine List, sein, jetzt merkte er, er ist an einen Punkt gekommen, der Esau kommt, sein Bruder, und er kommt an die Grenzen. Er sieht, jetzt funktioniert es nicht. Jetzt, er versucht noch was, die zu teilen, so, und einige nach vorne, einige sollen vorher gehen. Wenn der vielleicht einen Teil überfällt, dann sind die anderen, vielleicht können sie noch retten. Er versucht, aber sieht, dass er keine Chance hat. Und jetzt zerstört Gott berührt seine Stärke, und dann lahmt er ein ganzes Leben lang. Der Alte, damals war er schon sehr alt, Derek Prinz, er erzählte mal, da war er mit einem, auch einem alten Bruder in einer Gemeinde, wo auch Erweckung war und sehr fähige Brüder waren da, und er saß da, und der Junge, der Prediger hat so gewaltig gepredigt, und dann fragt er seinen Bruder, den Alten, was würdest du sagen über diesen Bruder, über diesen Prediger? Tja, sagt er. Er war schon lange still. Er macht alles richtig, sagt er. Aber er und nicht Ramayet, er hinkt nicht. Er hinkt noch nicht. Wie Jakob weiß. Also wurde noch nicht an der Hüfte berührt. Wir können das nicht selber produzieren. Das ist Gottes Gnade. Wir brauchen uns nicht. Aber Gott macht das in seinem Zeitpunkt. Ja? Und die Geschichte von Jakob, von Mose, auch wenn wir zum Beispiel das zu Petrus, auf Petrus wollte ich ein bisschen länger stehen bleiben. Wir kennen alle die Geschichten, auch die ganzen Auslegungen und so, wir haben auch Meinungen, ich denke, ich sage vielleicht nicht vieles Neues hier. Aber nochmal vielleicht zu diesem Petrus, der im Garten geht, er sagt, wenn auch alle, ich nicht, ich gebe mein Leben für dich, ich sterbe für dich. Und das waren wirklich keine leeren Worte. Petrus Stärke war Tapferkeit, Mut. Als er auf dem Wasser ging, keiner hat sich gewagt. Er sagt, ich will auch. Er sagt, Jesus, geh. Er geht raus. Er geht auf dem Wasser. Also, bist du verrückt, Petrus? Aber Petrus ist mutig. Er überlegt nicht lange. Er geht los. Im Garten Gethsemane. Als die Stunde kam, dann zieht er dann das Schwert und glaubt mir, er hat nicht auf das Ohr gezielt. Er hat auf den Kopf gezielt von diesem Mann. Er wollte nicht sein Ohr abhauen. Er wollte ihn töten. Er wusste, er hat nicht lange überlegt. Er wusste, er würde gegen diese Truppe nicht, der würde sie nicht besiegen. Er würde vielleicht 10 oder so wie viel umbringen, und dann fällt er selber. Das wusste er. Er war nicht dumm. Eine ganze Menge, eine ganze Legion von Soldaten. Er hat nicht gezögert. Er hat reingehauen und war bereit, wirklich zu sterben. Er würde auch sterben. Was? Das ist die Stärke von Petrus. In dieser Stärke wollte Jesus ihn zerstören. Diese Stärke, dass er sich nie wieder auf seine Stärke verlässt, musste Petrus das erleben. Jesus hat ja gebetet, nicht, dass er nicht fällt. Jesus wollte, dass er fällt. Er sagte, natürlich hat das der Satan organisiert, aber Jesus wusste, dass er aus diesem Fall was sehr Kostbares rausholen wird. Er sagte, ich habe nicht gebetet, dass du nicht fällst. Ich habe gebetet, wenn du fällst, dass dein Glaube nicht aufhört, dass Gott dich trotzdem liebt, auch wenn du gefallen bist. Dass der Glaube nicht aufhört. Und so hat Petrus den ersten Stich bekommen, den ersten Schlag, als Jesus ihm sagt, Petrus, nimm dein Schwert weg, leg es zurück. Ich brauche dich nicht. Und dann heilt er diesen Verwundeten. Petrus war geschockt. Er sagte, ich brauche nicht deine Hilfe. Ich brauche nicht deinen Mut. Jetzt gerade brauchst du es. Alle sind zurückgeweichen. Ich nicht. Jesus sagt, ich brauche das nicht. Nimm das Schwert zurück. Ich konnte Engel bitten und die würden mich verteidigen, aber ich habe gewählt, zu leiden und zu sterben, das habe ich gewählt. Deswegen brauche ich dich nicht. Deine Hilfe, deine Leistung, deine Kühnheit brauche ich nicht. Wir können uns nicht vorstellen, was für niederschmetternde Erfahrung das war für Petrus im Garten. Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Er wollte alles geben für seinen Messias. Und nicht die Knechten, nicht die Magd hat ihn zum Fall gebracht. Die Antwort, Jesus, sein Meister, hat ihn am schwersten erschüttert und durcheinander gebracht. Die Worte von seinem Meister, die haben ihn zerstört. Er wusste nichts mehr. Das war alles für ihn Bahnhof. Er hat nichts mehr verstanden. Er ist noch intuitiv hinterhergegangen bis in den Hof, aber innerlich, er guckte auf den bespuckten Jesus und hat sich schon innerlich distanziert von ihm. Das kann nicht wahr sein. Mit dem Messias kann sowas nicht passieren. Ich wollte ihn retten. Ich wollte mein Leben für ihn geben. Er brauchte es nicht. Er sagt, die brauche ich nicht. Er war sowas von zerstört, als er dann dieser Magd sagt, ich kenne den nicht. Da war wirklich eine Wahrheit drin. So einen Messias kenne ich nicht und will so einen auch nicht kennen. Ich will einen anderen. Ich kann mir nicht vorstellen, so einen Messias nachzufolgen. Das stimmt was nicht. Also seine Absage war keine Furcht für diesen Magd oder dass er noch selber gekreuzigt werden kann. Er war bereit zu sterben. Er hat Jesus nicht verstanden. Und dann kam der Punkt, da kam der Hahn und da kamen die bitteren Tränen, wo er doch selber gesehen hat, dass er der Versager ist, wo er doch bereit war, sein Leben zu geben. Ich weiß nicht, wie tief deine Erfahrungen sind mit Jesus, aber vielleicht erlebst du irgendwas Ähnliches. Du bist auf dem richtigen Weg. Anders kann Gott uns nicht verändern. Diese ohne Beschneidung geht es nicht. Und Petrus war für immer beschnitten. Ich meine, er hat noch Fehler gemacht, aber was sich verlassen auf seine Tapferkeit oder auf seinen Mut, er war geheilt von sich selbst. Und deswegen, Gott hat vor uns wieder, man kann das auch vergleichen mit Kreuzigung und Sterben. Mit Jesus waren auch die Jünger mitgekreuzigt, aber nicht physisch. Aber die waren auch gestorben. Alles war in ihnen gestorben. Aber Jesus will uns nicht töten, um uns tot zu sein, sondern um uns zu erwecken. Um Neues zu erwecken, um uns, dass wir auch Verstehung erleben. Und wir kennen noch die Beschneidung, wie ich schon gesagt habe, in Galater steht, mit Christus gekreuzigt oder mit ihm gestorben und begraben. Das ist keine oberflächliche Sache. Das geht zu der Natur, zu der Priroda, sagt man, zu der Natur, zu unserer wahren Identität, menschliche Identität, zu unserem alten Mensch. Wir kämpfen, so gesagt, wenn wir kämpfen mit Sünde, wir kämpfen, so gesagt, mit dem Spinngewebe oft. Kennt die Frauen, wenn ihr das Spinngewebe aufräumt, wenn ihr gründlich Putz macht und dann aus allen Ecken das Spinngewebe wegtut und dann ist alles sauber und schön. Aber es gibt die Spinne. Die Spinne habt ihr nicht getötet. Wenn die Spinne spürt, dass das Gewebe fängt an zu zittern, die verschlägt sich in die letzte Ecke, die versteckt sich so tief, du wirst die nicht finden, weil sie will überleben. Und dann scheinbar ist alles gut. Nach ein paar Tagen, wenn alles ruhig und still ist, kommt sie wieder raus und fängt sein altes Werk an. Unser Fleisch, wir kennen nicht unser Herz. David kannte es nicht, wir auch nicht. Wir wissen nicht, wie arg unser Herz, unser Fleisch nach Überleben strebt. Alles andere nur nicht sterben. Das kann so religiös werden, dass wir uns selber kaum erkennen. Manchmal, aber das ist immer noch das Alte. Immer noch das religiöse Fleisch. Das ist noch gefährlicher als das Fleisch, das Alkohol und Drogen nimmt. Das religiöse Fleisch ist noch gefährlicher, weil das versteckt sich so. Und Gott ist der Spinne hinterher, nicht dem Spinngewebe. Und das verändert uns. Jemand hat so gesagt, das Blut Christi entfernt die Sünden. Das Kreuz Christi entfernt den Sünder. Also, die Spinne, ja. Wir sehen, dass Gott gründlich arbeitet. Wenn wir gereizt sind, wenn wir sündigen, wenn wir ausflippen, sehr schwer. Ja, wir geben zu, wir haben gesündigt, wir haben falsch getan. Aber ganz tief in unserem Inneren da, lassen wir nicht ab von unserem Recht. Oder? Wir sagen es nicht laut, aber wir denken, wenn der mich nicht provoziert hätte, würde ich nicht so reagieren. Ganz tief im Inneren halten wir fest an unserem Recht. Dahin will die Beschneidung. Dahin geht Jesus mit uns. Die Kreuzigung, das Sterben, das ist die gleiche auch Beschneidung, ist immer schmerzhaft. Leider können wir uns selber nicht kreuzigen. Wie kann man einen Mensch kreuzigen? Muss immer jemand sein. Du kannst dich nicht selber kreuzigen, wie gerne du das nicht wolltest. Ne? Ich kann vielleicht nur eine Hand mir durchschlagen, mehr nicht. Meistens kreuzigen die Menschen den anderen. Und meistens kreuzigen uns andere Menschen und meistens die Nahesten. Wie Jesus. Die Nahesten, die Brüder, die Seinen haben ihn gekreuzigt, haben ihn verurteilt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist oder uns bewusst, aber Gott ist dahinter. Weil von den Nahesten ist es am schmerzhaftesten. Aber lass uns die Prozesse sehen und die Hand, die hinter diesem ist. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in den, auf der Arbeit, überall, wo wir mit Menschen in Berührung kommen. Da beschneidet uns Gott. Da benutzt Gott die Menschen wie eine Schere. Aber wir müssen durchschauen den Prozess. Er will uns auf den Weg der Sanftmut und Demut bringen. Gott ist, noch ein Gedanke interessant, wenn Gott uns beschneidet, dann schreien wir wollen so schnell wie möglich diesen Prozess durchgehen. Aus der Wüste, so schnell wie möglich raus. Aber Gott hat es nicht eilig mit uns. Uns zu heilen, uns zu erquicken, uns zu erheben. Gott hat es nicht eilig. Warum nicht? Hört er uns nicht, wenn wir schreien? Natürlich hört er. Und wie? Aber es gibt eine andere interessante Sache mit dem Auszug aus Ägypten. Mose sagte zu Pharao, und ich habe das immer nicht verstanden, wieso belügt er den? Der sagte, lass das Volk ziehen, für 3 Tage weg in der Wüste, Gott zu opfern. Hey Mose, sag doch die ganze Wahrheit. Die werden nie wieder zurückkommen, das sind nicht 3 Tage, die werden nach Kanaan. Das Ziel ist ja Kanaan, nicht 3 Tage weg in die Wüste. Ich dachte, warum redet Mose? Und Gott hat Mose auch so gesagt, sag dem Pharao, lass das Volk für 3 Tage ziehen in die Wüste. Das Ziel eigentlich war Kanaan, aber nein. Gottes Ziel war Sinai, der Berg Sinai. Das erste Ziel war Berg Sinai. Warum? Die Israeliten, die haben genug gelitten, die haben jetzt Wunder gesehen und die wollten so schnell wie möglich nach Kanaan, raus aus diesem verfluchten Land und in das gesegnete Land. Aber Gott hat es nicht eilig mit ihnen, weil gerade auf dem Weg, der Weg war Gott wichtiger oder genauso wichtig wie das Ziel selbst. Und nur auf dem Weg werden sie geprüft. Ihr Herz wurde bei diesem Berg geprüft. Und das hat Gott im Mittelpunkt gesehen. Deswegen sagt er, dieser Berg, 3 Tage ziehen, lass ihn ziehen, 3 Tage. Da habe ich angefangen zu verstehen. Gott sieht die Prozesse genauso wichtig wie das Ziel selbst. Er hat es nicht eilig mit dem Volk, weil dort wurden sie geprüft. Da, immer wieder in der Wüste wurde ihr Herz offenbart. Anders kann Gott uns nicht beschneiden, bevor er nicht offenbart, was in unserem Herzen ist. Und deswegen hat er es nicht eilig mit der Wüste. Wenn du die Hand Gottes über dein Leben spürst, die Hand des Weingärtners, dann bist du gesegnet. Und versuch nicht zu eilen, versuch nicht wegzulaufen, so schnell wie möglich diesen Prozess zu beenden. Weil, ich kann mich erinnern, wir sind ja so. Wir wollen zum Beispiel, der Schüler, die Lehrer, die Kinder, die wollen in der Schule schnell das Examen hinter sich haben, die Note haben und dann bin ich frei. Aber das Lernen selbst ist ja wichtig. Meine Lehrerin auf Literatur, die sagte immer, lernt nicht für die Noten. Не учитесь для оценки. Lernt nicht für die Noten. Lernt aus anderem Grund. Verliebt euch an Puschkin, verliebt euch an Lermontow, an die Poesie. Und lernt nicht für eine Note. Und dann fing sie an, die konnte auswendig stundenlang die Gedichte zitieren. Die war selber ein mit Herz und Kopf Literator. Und wenn sie so erhaben angefangen hat zu zitieren, Gedichte, wir waren alle, die Klasse war still. Die hat uns mit begeistert, mitgerissen. Deswegen habe ich von der 6. Klasse fing ich an, Gedichte zu schreiben. Also ich denke, das ist auch ein Teil von dieser Lehrerin. Jedenfalls, sie hat uns beigebracht, selber das, nicht das Lernen, nicht die Note, sondern das war für sie wichtig. Gott will nicht, dass wir schnell alles hinter uns haben. Полюби урок, liebe den Unterricht. Aber das ist nicht einfach für uns vielleicht. Aber das ist Gottes Absicht. Deswegen hat er es nicht eilig mit unserem Leben, uns zu Erfolg zu bringen oder so. Weil das ist überhaupt nicht sein Ziel. Und das Material abzuhacken, das ist nicht unbedingt weise. Einfach abhacken und weiter. Das Material zu verstehen. Das Volk hat seine Wunder gesehen. Wollte nach Kanaan schnell, aber hat seine Wege nicht verstanden. Mose betet, zeige mir Gott deine Wege. Wenn ich wohlgefallen habe an deinen, Israel sagt, wenn ich wohlgefallen habe an deinen Augen, dann führ mich doch schnell mal durch die Wüste, was quäle ich mich hier so? Führ mich doch schnell durch Milch und Honig oder was ist los? Mose betete, wenn ich wohlgefallen habe, dann lass mich deine Wege erkennen. Und in Psalmen sagt Gott, klagt Gott, die Israeliten haben seine Wege nicht erkannt. Sie haben alle seine Wunder gesehen, aber nichts erkannt. Und deswegen, die haben zwar im Unterricht gesessen, aber das hat ihnen keinen Spaß gemacht. Die haben nicht sich interessiert für den Unterricht selbst. Ja? Jedenfalls, die Prozesse der Beschneidung, das sind keine vielleicht erfolgreiche, nach außen gesegnete Prozesse, was Menschen unter Segen verstehen. Aber Gott hat eine andere Meinung darüber. Und er messt nicht nach dem Sichtbaren das Erfolg unseres Lebens. Vielleicht sind das umgekehrt. Ganz, ganz stille Zeiten. Gott hat mein Denken über Mission, über Dienst, über völlig umgedreht, letzte Jahre. Nicht, dass ich gleichgültig geworden bin, aber mir ist es egal, ob ich den Rest meines Lebens in einer Grube verbringe oder in Kirgisistan oder wer weiß, in Russland oder überhaupt. Wenn er sagt, geh nach Donbass und helf den Omas da ihre Häuser, ihre Hütten aufzubauen, gehe ich dahin. Also, ich habe keine Ahnung mehr, was Gott will oder wie er, was er vorhat. Groß, klein, das ist sehr relativ alles bei Gott. Und ich brauche noch immer dieses Verständnis, dass ihr meine Gedanken, meine Sinne durchwäscht. Pramil mai mazgi, mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit. Weil ich auch noch immer Mensch bin und geprägt bin von Erfolgsdenken. Aber kümmere dich nicht, sagt Gott. Das ist eine Folge. Eine Folge, die was folgt, das muss hinten sein. Du brauchst nicht gucken. Du musst nach vorne zu mir gucken, auf mich gucken. Vielleicht nur zum Schluss ein kleines Beispiel von Beschneidung. Kann sein, ich habe das mal erzählt bei euch. Ich weiß nicht, vielleicht hat das jemand schon mal gehört. Ich weiß nicht. Ich habe mich erinnert an diese Geschichte, das ist eine Legende, so ein bisschen märchenhafte Legende, aber viel Wahrheit drin, wo ein Bauer bei sich auf dem Hof, der hatte im Garten bei sich einen riesen Bambusbaum. Der war wirklich alt und sehr, sehr riesig geworden. Und er liebte da unter dem Schatten, also seine Matratze und sein Tisch stand da, er hat da Tee getrunken, das war sein Lieblingsbaum, so gesagt. Und einmal kam er ganz traurig zu diesem Baum und sagte zu ihm, weißt du, der sagte nichts und der Baum fragte ihn, hey, mein Herr, warum bist du so traurig? Ja, sagt er, ich will dich gebrauchen. Tja, und was? Ich bin da, bitteschön. Warum bist du traurig? Ich mache alles, was du sagst. Ja, sagt er, aber der wurde nicht fröhlich darüber. Er sagte, wenn ich dich gebrauchen kann, muss ich deine ganze Blätter abreißen. Wieso? Gefallen dich meine Blätter? Habe ich schlechte Blätter? Nein, aber anders kann ich dich nicht gebrauchen. Da war er ganz traurig, der Baum. Okay, denkt er, nächsten Frühling kriege ich wieder Blätter. Okay, nimm die Blätter. Aber der Bauer wurde immer noch nicht fröhlich. Der war immer noch traurig. Er sagt, warum freust du dich nicht? Ich gebe dir meine Blätter, bitteschön. Da sagt er, wenn ich dich gebrauchen will, dann brauche ich nicht nur deine Blätter, auch alle deine Äste muss ich abschneiden. Was? Dann habe ich ja nichts mehr. Tja, tut mir leid, aber anders kann ich dich nicht gebrauchen. Oh, da wurde er lange still. Endlich sagt er, nimm alles, was du willst, nimm die Äste. Er war immer noch nicht traurig, noch nicht fröhlich. Er sagte, was ist noch? Was willst du noch? Er sagte, wenn ich dich gebrauchen will, dann muss ich dich abschneiden bis zur Erde und dein Stamm auf die Hälfte sägen, in die Länge, und dein Herz rausnehmen. Dann ist kaputt, dann ist Schluss, dann ist endlich, dann komme ich nie wieder hoch, dann ist vorbei, dann bin ich tot. Ja, anders geht's nicht. Endlich sagt der Baum, mach, was du willst. Am nächsten Tag kamen die Leute mit einer Säge, mit einer Beil und Säge und haben den abgesägt. Und dann haben sie alle Äste abgeschnitten, ihn durchgeschnitten und haben alles von innen rausgenommen, was da noch war, alles von innen. Und dann gab es zwei lange, große Jolobe, Rinnen, so ganz lange, große Rinnen gab es zwei. Und das war in dieser Zeit, in diesem Jahr war Trockenzeit und die Bauern leiden, die Felder litten unter, das waren Reisfelder und die brauchten dringend Wasser und die hatten, das vertrocknete alles und die Leute würden Hungersnot erleben. Und jetzt hat dieser Bauer eine Idee, der hat den Bergfluss, der konnte nichts anderes machen, der brauchte, hatte nicht so viel Rohre oder so, damals gab es nicht sowas. Dann hat er den Bergfluss mit diesen Rinnen verbunden, eine mit der anderen, und das Wasser geleitet vom Bergfluss auf die Felder. Und dann wurden die Felder wieder grün. Alle Menschen haben sich gefreut. Da gab es wieder Ernte, gab es Essen, gab es Freude unter Menschen. Und alle waren froh und alles war okay. Nur keiner hat sich mehr erinnert an den Baum. Keiner hat den Baum mehr gesehen und keiner wusste, die meisten wussten nicht mal, was mit ihm passiert ist und haben keine Ahnung gehabt. Ob zwar sie alle Reis gegessen haben. Der Baum fing an zu dienen. Aber dann wurde er selber unsichtbar. Gott will durch uns natürlich in dieser Welt sein, Jesus präsent. Aber dann müssen wir verschwinden. Können damit rechnen. Dann wird es uns nicht mehr geben. Jetzt lebe ich nicht mehr ich, Christus in mir. Und was er tut, keine Ahnung. Ob ich überhaupt im Schatten bis am Ende meines Lebens bleibe, ist okay. Das ist seine Entscheidung, seine Sache. Also Beschneidung, das ist ein Segen. Aber Beschneidung ist Tod für unsere alte Natur, für unsere unfruchtbaren Äste, die uns vielleicht sehr wertvoll scheinen, weil sie so groß und schön sind. Lass die Prozesse zu, die Gott angefangen hat mit jedem von uns, und er wird sie vollenden, bis er wiederkommt. Amen.
Genau, danke für dein Wort. Ich glaube, es ist etwas, was in unser Leben spricht. In jeglicher Hinsicht als Gemeinde, aber auch als vielleicht jeder Einzelne von uns. Und genau, das ist etwas, was wir oft gar nicht abhalten können. Wenn Gott liebt, den züchtet er auch, mit dem arbeitet er auch. Ich glaube, keiner von uns, also wir sind jetzt nicht die Helden, die freiwillig in die Beschneidung gegangen sind, sondern so Gott hat es einfach gemacht. Ne, und er hat einen Plan und er hat, wen beschneidet er, den er liebt. Ne? Das müssen wir auch sehen. Ne? Also für die er keinen Plan hat, die lässt er stehen. Und mit uns, mit denen, die er liebt, mit denen er einen Plan hat, die beschneidet er auch. Und daher, genau, es ist eine gute Botschaft. Und die wir brauchen und die wir auch zulassen können, weil das Ergebnis wird Jesus sein, das Ergebnis wird Christus in uns sein. Genau, und hat einer von euch ein Lied? Genau, wenn wir jetzt gleich singen, geht einfach zu Jesus. Und sprecht mit ihm, sagt ihm einfach, was auf eurem Herzen ist. Reagiert einfach auf das, was ihr gehört habt. Es kann auch sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo du im Leben gerade stehst. Ne? Bei dem einen, vielleicht bist du mittendrin in diesem Verbrennungsprozess. Einige wissen gar nicht, wo sie sind. Ne? Sind total verschwunden und Gott gebraucht dich trotzdem. Und andere von euch, vielleicht müsst ihr es zulassen, dass Jesus die Schere an euch legt und die Dinge abschneidet, an denen ihr so gerne festhaltet. Gott hat mit jedem etwas vor. Ne? Gott hatte mit Petrus etwas vor. Ne? Petrus musste erkennen, wer er ist. Und dass Gott ihn so nicht gebrauchen kann, damit er zu jemand wurde, den Gott gebrauchen kann. Ja. Paulus musste erkennen, wer er war und was er und der Preis, den Paulus bezahlt hat, war sehr, sehr hoch. Paulus hat sehr, sehr viele Menschen umgebracht. Aber diesen Weg ging Gott, hat zugelassen, weil er Paulus zu etwas Großem berufen hat. Ja. Und Gott gebraucht unser Versagen, um dann Christus in uns scheinen zu lassen und die Welt durch Christus in uns, mit uns, um uns herum zu verändern. Genau, Jesus, du bist der Weingärtner und wir sind der Wein. Und wir erlauben dir, dass du deine Schere an uns legst, Herr. Und wir danken dir für all das Feuer, worum wir gebetet haben, jahrelang, um welches jetzt da ist. Und wir bitten dich, dass du alles verbrennst, was nicht von dir ist, sodass nur noch das Kostbare und das Fundament übrig bleibt, welcher Christus ist. Danke, Jesus, für dein Wort und danke für das Werk, was du an uns und in uns tust. Amen.
Kennen manche von euch das Lied Alles, was mir einst so wertvoll schien. Wir haben das, glaube ich, nicht in der Präsentation, aber ich würde das gerne singen. Alles, was mir einst so wertvoll schien, was die Welt verehrte als Gewinn, achte ich für nichts, lauter Schaden nur, leer und wertlos im Vergleich zu dir. Dich erkenne ganz erfüllt von dir soll mein Leben sein. Nur durch Glauben und nicht durch meinen Verdienst, denn Gerechtigkeit ist dein Gewinn. Immer mehr mit dir verbunden sein, ganz erfüllt von dir soll mein Leben sein. Nur durch Glauben und nicht durch mein Verdienst, denn Gerechtigkeit ist dein Geschenk. Dich erkennen, Jesus, dir nahe sein, das ist mein höchstes Ziel. Du bist alles für mich, Freude, Trost und Zuversicht. Kraft der Auferstehung sehen, die Gemeinschaft deiner Leiden verstehen, gleich zu werden wie du in deinem Tod und für ewig leben mit dir, mein Gott. Deine Kraft der Auferstehung sehen, die Gemeinschaft deiner Leiden verstehen, gleich zu werden wie du.
Wir wollen Abendmahl feiern. Vielleicht können wir das einmal da runterstellen. Und im Abendmahl erinnern wir uns genau an das, dass es hat uns einer das vorgemacht. Ne, wir denken, oft ist das so, okay, ne, also wir wissen alle, dass in uns nichts Gutes ist. Ne, wir haben das gehört, dass wir unser Leben aufgeben müssen. Aber Jesus, der nichts von der Sünde wusste, der rein war, der musste genau das Gleiche. Der musste auch diesen Weg des Kreuzes gehen. Und der hatte, es gab keinen vernünftigen Grund, warum er sein Leben verlieren sollte. Ne? Er war, wir wissen, dass er vollkommen war, ne, dass er das Ebenbild Gottes war. Ne? Und trotzdem ja, musste er für uns sterben. Ne? Musste er sein Leben für uns geben, damit wir diesen Weg gehen können. Und es gibt eine Sache, die wir gerne, so sehr, sehr gerne vergessen, oft, als wir als Christen, ist, wenn wir, sagen wir, das Auferstehungsleben und das Leben mit Jesus und aus Jesus ist ein Leben, welches wieder zum Kreuz geht. Ja, es ist ein Leben, ein ausgegossenes Leben. Es ist ein Leben, wo ich mich täglich für andere hingebe. Ne, wenn ich einen Ort der Zerbrochenheit erreiche, wenn ich einen Ort des Auferstehungslebens erreiche, der Heilige Geist zieht uns wieder an das Kreuz. Er zieht uns wieder in den Lebensstil des Kreuzes, wo wir unser Leben geben, damit andere leben können. Ne, wo wir uns aufgeben, damit andere Leben haben können. Ne, und in dieser gegenseitigen Liebe, in diesem gegenseitigen sich aufgeben, wird Christus sichtbar. Ja, wenn wir den anderen höher achten als uns selbst, wenn wir unser Leben geben für den anderen. Ja, und das hat Jesus als Erster gemacht. Das Auferstehungsleben ist kein Leben, wo ich nur höher, breiter, tiefer, höher werde. Sondern das Auferstehungsleben ist ein Leben des Kreuzes, wo ich fähig werde, aus reinem Herzen mein Leben für meinen Bruder zu geben. Wo ich fähig werde, aus reinem Herzen Gott zu dienen. Ja. Und dann werden die Wunder geschehen und dann werden die Dinge geschehen. Ja. Aber und das ist, was Jesus für uns bereithält. Und wenn wir das Kreuz feiern, dann feiern wir einen Sieg. Dann feiern wir den Sieg von Golgatha. Dann feiern wir, dass Jesus gesiegt hat und dass er es vollbracht hat. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du dein Leben vergossen hast. Dass du dein Blut vergossen hast, damit wir Leben haben. Wir danken dir für das Brot und dass du dich wieder, wie wir das Brot gebrochen haben, dass du dich hast brechen lassen, dass du uns in deinen Tod mit hineingenommen hast, dass wenn wir von dir essen und von dir trinken, dass wir dann dieses ewige Leben haben, Jesus. Jesus, und wir kommen in dieser Demut und in diesem Bedürfnis, dass wir dich empfangen wollen. Wir wollen deinen Tod verkündigen, Jesus, damit wir mit dir auch leben können und auferstehen können. Danke, Jesus, dass du uns das gegeben hast, dass du uns gesagt hast, immer wenn ihr zusammenkommt, so sollt ihr das tun. Danke für dein Leib und danke für dein Blut. Amen. Genau, jeder ist herzlich willkommen zu nehmen und der ein reines Herz hat. Und wenn ihr Gräuel oder Bitterkeit habt, dann geht zu Gott, tut Buße und dann kommt und nehmt.